Der Titel meiner Predigt heute ist, in welcher Welt wollen wir leben? Das Thema ist, jeder Mensch muss in seinem Leben eine Grundsatzentscheidung treffen. Und die Grundsatzentscheidung ist, welchem Gott diene ich? Und das Spannende ist ja, es gibt Leute wie Atheisten oder was, die würden das vehement verwehren, zu sagen, dass sie einem Gott dienen, aber die dienen dem Gott ihres eigenen Verstandes. Ne? Die haben sozusagen ihren eigenen Verstand zum Gott erhoben, dem sie alles unterwerfen und der für sie das Maß aller Dinge ist. Ja. Also das meine ich damit. Und ja, es gibt ja jede Menge Religionen auf dieser Welt. Und egal wofür ich mich entscheide, diese Entscheidung hat Konsequenzen. Wenn ich mich für eine bestimmte Religion, Weltanschauung, Philosophie entscheide und sage, so möchte ich mich leben, dann kann ich nicht so weiter tun wie bisher. Ja. Dann sollte ich mir Gedanken machen, was heißt das jetzt und was ändert sich für mich dadurch. Und was sich für uns ändert, wenn wir Jesus nachfolgen, darüber geht die heutige Predigt. Die Bibelstelle ist wieder im Kolosserbrief. Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Ich hole es euch gleich her, da könnt ihr es nachlesen. Ihr könnt das Fenster übrigens auch klein machen, dann könnt ihr den ganzen Text lesen. Ja? Wenn ihr auf das kleine Stricherl klickt, neben den Bildern am rechten Bildschirmrand, dann habt ihr das ganze Bild da. Genau, die Bibelstelle, ich lese euch vor. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, ja, dann richtet euch nach oben hin aus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was dort oben ist, und nicht dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, in der Christus euer Leben erscheint. Und dann wird auch offenbar, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. Und diese Bibelstelle ist, ja, kann man sagen, Herz und Kern der Jesus-Nachfolge. Das ist das, was wir leben sollten, wenn wir mit Jesus gehen. Und der Andreas hat schon vorige Woche über dieselbe Bibelstelle gesprochen. Sein Thema war, was passiert, wenn wir nicht so leben, sondern wenn wir uns nach den irdischen Dingen ausrichten. Das heißt, wenn wir nicht im Vertrauen auf Gott leben, sondern das, was bei Gott ist, versuchen mit menschlichen Mitteln uns irgendwie zurechtzubasteln, weil wir es nicht glauben können, weil wir Gott nicht vertrauen können, weil es uns nicht gelingt, wirklich zu glauben, dass Gott da ist, dass er für uns sorgt, dass er auf uns schaut, dass wir ihm wichtig sind und dass er schon alles für uns gemacht hat. Und den Gedanken möchte ich nur ein Stück weiterführen. Der Satz, der mir als erstes eingefallen ist zu diesem Text, ist: Ich bin hier nicht zu Hause. Ja. Jesus hat einen sehr radikalen Anspruch an uns. Ja. Er sagt, dass wir mit dieser sichtbaren Welt nichts mehr zu tun haben, dass wir nicht mehr Teil davon sind und dass unser Leben genau das widerspiegeln soll. Und das ist das Thema. Paulus formuliert das so: Wenn ihr zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach oben hin aus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was dort oben ist und nicht dem, was auf der Erde ist. Um den Satz verstehen zu können, müssen wir verstehen, was ist mit oben und was ist mit Erde gemeint. Die Erde, das griechische Wort ist Agé, davon kommt die Geographie, die Erdkunde. Das bezeichnet in der Bibel, also die Autoren des Neuen Testaments, die das niedergeschrieben haben, bezeichnen damit die sichtbare Welt. Und diese sichtbare Welt, die wir da angreifen können, so wie wir einander jetzt nicht, aber so wie wir den Computer angreifen können oder das Handy, das vor uns liegt, das hätte nach Gottes ursprünglichen Plan eigentlich der Herrschaftsbereich des Menschen sein sollen. Unser Auftrag wäre gewesen, in dieser Welt zu herrschen unter der Führung und Anleitung und unter der Autorität Gottes. Und genau das ist kaputt gegangen. Die Bibel nennt das oder die Christen haben das Fachwort des Sündenfalles dafür. Das heißt, dieser tiefe Riss zwischen Gott und den Menschen, wo der Mensch Gott das Vertrauen aufgekündigt hat. Und dadurch haben wir diese Herrschaft verloren. Wir haben es aus der Hand gegeben und jetzt herrscht auf dieser Welt Gottes Feind mit seinen bösen Mächten und Dämonen. Und die Erde steht seitdem im Gegensatz zur spirituellen Welt, in der Gott regiert. Und damit ist so eine Vorstellung von Schwäche, Schuld und Verfehlung verbunden. Und sie ist eigentlich eine gottfeindliche Umgebung geworden, mit allen hässlichen Konsequenzen, die das nach sich zieht. Was mich immer so betroffen macht, ist, dass ich mir denke, in Gottes Schöpfung waren Raubtiere zum Beispiel nie vorgesehen. Das hätte nie so sein sollen. Und allein, dass es so etwas gibt in dieser Welt, zeigt, was da kaputt gegangen ist und wieder was ganz Fundamentales zerbrochen ist. Ja. Das Interessante ist, dass unsere sichtbare Welt trotz dieses scharfen Gegensatzes zum Reich Gottes, sage ich jetzt einmal auf Fachchinesisch, nicht von der spirituellen Welt getrennt ist, sondern die greifen ineinander. Die geistliche Welt durchdringt diese sichtbare Welt. Ja? Und das meint dieses Oben. Oben meint die spirituelle Welt, in der Gott regiert. Das ist jene Welt, in der Wahrheit, Liebe und Gerechtigkeit herrschen. Oben ist dort, wo Gott regiert, wo es kein Leid, keinen Tod und nichts Böses gibt, weil das in Gottes Gegenwart unmöglich existieren kann. Das geht nicht. Ja. Paulus sagt, und Jesus hat das übrigens auch gesagt, ich komme noch, kommt gleich mit, bringe euch gleich einen Bibelvers, sagt, dass dieser Teil der Welt, der für unsere Sinne nicht direkt zugänglich ist, ja, wir spüren diese geistliche Welt, wir können sie zum Teil wahrnehmen, aber nicht so, wie sie tatsächlich ist, ja. Meistens zumindest. Dass dieser Teil der Welt eigentlich der Teil der Schöpfung ist, der für uns wichtig ist. Ja, das zählt. Ja. Und die Herausforderung für uns ist, dass wir uns nach einer Welt ausrichten, die wir derzeit nur eingeschränkt wahrnehmen können. Ja? Wir spüren Gottes Kraft, wir spüren Gottes Gegenwart, wir erleben sein Wirken und sein Handeln. Ja? Aber wirklich greifen, im Sinne wirklich mit den Händen angreifen, können wir es nicht. Ja? Und das ist die Schwierigkeit. Nicht? Wir haben eine Welt, die können wir angreifen, in der bewegen wir uns, in der leben wir, die riechen wir, schmecken wir, spüren wir und so weiter. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt. Und unser Problem gerade im Westen ist, dass wir ein echtes, also die meisten, viele Menschen, die große Mehrheit der Menschen lebt bei uns ein ziemliches Luxusleben, ja. Also zumindest im Vergleich zum Rest der Welt, ja. Und gerade wenn man in einer Welt, in einem Teil der Welt lebt, wo man so viele Möglichkeiten hat, so viele Freiheiten hat, so ein tolles Leben führen kann, vordergründig sage ich jetzt einmal, ja, mit allen Annehmlichkeiten. Ja, weil uns diese sichtbare Welt so viel bietet, kann das ein großes Hindernis sein, sich davon zu lösen und sich auf die viel wichtigere Welt dahinter einzulassen. Und damit kämpfen wir alle im Westen. Da sind wir alle miteinander herausgefordert. Ja? Und der Schlüssel zu dieser neuen Welt liegt in unserer Entscheidung für Jesus. Wenn wir die treffen, dann stirbt der Teil in uns, der Gott hasst und mit Gott nichts zu tun will, haben will. Und wir bekommen von Jesus ein neues Leben geschenkt. Wie das funktioniert, hat Jesus dem Pharisäer Nikodemus so erklärt. Er sagt: Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Das ist Johannes 3,3 und nachfolgende. Ja. Und der Nikodemus kennt sich nicht aus und sagt: Wie soll das gehen? Bitte schön, ich bin ein alter Mann, ich kann nicht mehr in den Bauch meiner Mutter zurückkrabbeln und da von Neuem auf die Welt kommen. Das funktioniert nicht. Das ist absurd, ja. Und Jesus sagt: Amen, Amen, ich sage dir, nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Das heißt, erleben eine Neugeburt in diese geistliche Welt, in dieses Reich Gottes hinein, in diesen unsichtbaren Bereich, wo Gott regiert. Unser Körper ist noch immer vergänglich. Wir altern alle und werden eines Tages sterben, aber wir wissen, dass Jesus uns nach dem Tod hinüberführen wird in ein völlig neues und anderes Leben und das genauso sein wird, wie es immer hätte sein sollen und wie wir es uns immer schon gewünscht haben und wahrscheinlich noch viel, viel besser. Der Punkt ist nur, wenn wir diese Entscheidung treffen, eben dann fordert das diese radikale Entscheidung. Und der Paulus formuliert das so, er sagt, wir sind für diese Welt tot. Und das ist eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, alles, was ich hier auf dieser Welt hatte, ist mit dem Tod endgültig vorbei und zu Ende. Das war's, ja. Die gute Nachricht ist, ich bin dieser Welt nichts mehr schuldig. Diese Welt kann keine Forderungen mehr an mich stellen. Ich kann Schulden gehabt haben wie ein Stabsoffizier. Das ist bedeutungslos. Wenn ich tot bin, ist da ein Schnitt und das ist alles vorbei. Und das ist ja das Versprechen Gottes, dass alles, das Schlechte, das Böse, auch unsere Schuld, unsere Verfehlungen, wo wir uns und anderen geschadet haben, uns und andere verletzt haben, ja, das ist damit gegessen. Mit dieser neuen Geburt ist das vorbei. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Steht in der Bibel, ja. Ich bin hier nicht mehr zu Hause. Und ein Beispiel aus der Bibel, das mich sehr tief berührt, ist die Geschichte von Jakob. Und zwar Jakob, das war der Enkelsohn von Abraham. Und sein Sohn Josef kommt nach einigen Irrungen und Wirrungen an den Hof des Pharaos und holt dann seinen Vater Jakob zu sich. Und dann kommt er an den Hof und der Pharao, er wird dem Pharao vorgestellt und der Pharao fragt ihn, wie alt er ist. Und der Jakob gibt ihm eine sehr eigenartige Antwort. Er sagt, und ich zitiere da bewusst aus der sperrigen Elberfelder Übersetzung, weil das da so gut rüberkommt, da sagt er, die Tage meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Ja? Er bezeichnet sein Leben als Fremdlingschaft. Das finde ich extrem spannend. In seinem Fall hat das einen realen Hintergrund. Er ist mit seinem Gro sein Großvater ist ausgewandert aus seiner ursprünglichen Heimat und sie haben im Land Kanaan als Ausländer gelebt. Ja. Er war Zeit seines Lebens ein Ausländer in einem fremden Land. Aber ich sehe da hinten dann noch eine viel tiefere Bedeutung. Ja. Jakob hat auch in der Hoffnung auf eine ihm nicht bekannte Zukunft gelebt. Er hat ein Versprechen von Gott gehabt, er hat von Gott das Versprechen weitergegeben bekommen von seinem Großvater, dass aus ihm ein riesiges Volk hervorgehen wird. Er hatte 12 Söhne, das ist ja mal ein Anfang, ja, aber da sind wir noch weit weg von einem großen Volk. Ja. Er hat vertraut auf Gott, dass das eines Tages sein wird, aber er hat gewusst, er wird das nie erleben. Und weil er dieses Versprechen hatte, hat er sich auch nie ins Land integriert. Das war auch ein anderer Auftrag. Integrier dich nicht in dieses Land. Er hat keine Frau aus Kanaan geheiratet, zum Beispiel, ja, sondern aus seiner Verwandtschaft, aus seiner ursprünglichen Heimat. Ja. Und auch wir leben hier, und das ist für mich so ein Vorbild, wir leben hier quasi in dieser Welt als Ausländer mit dem Auftrag, uns nicht zu integrieren, nicht so zu leben wie alle anderen auch. Ja. Paulus will mit diesem Bild so klar herausstreichen, dass wir zu was ganz was anderem und viel mehr berufen sind, als einfach nur so dahin zu leben, ja, und uns dahin zu wursteln und halt so schauen, dass wir halbwegs über die Runden kommen. Das ist nicht unser Auftrag. Wir haben so viel mehr und so viel was Größeres und so viel was Schöneres anvertraut bekommen. Ja. Wir sind nicht, unser Auftrag ist nicht das gut, richtig, normal und zu sehen, was unsere Zeit für richtig, gut und normal hält. Ja. Einiges entspricht dem, was Gott sich vorstellt, anderes steht im völligen Gegensatz dazu. Ja. Unser Maßstab ist nicht mit unserer Zeit und unserer Gesellschaft und war es für Christen nie. Im Römischen Reich haben die auch massiv gegenkulturell gelebt in einigen Bereichen. Ja. Allein, dass sie die Opferkulte nicht mitgehabt haben, das war ein Wahnsinn. Ja. Paulus sagt, ich bin auf der einen Seite gestorben für diese Welt, aber ich bin auch mit Jesus auferweckt. Und vielleicht kennst du die Redensart, du bist für mich gestorben, ja? Und das ist eine ziemlich heftige Aussage. Wenn wir jemandem sagen, du bist für mich gestorben, dann heißt das, es ist für mich so, wie wenn du nicht mehr existierst. Mich interessiert nicht, es bedeutet mir nichts mehr, was du tust, was du machst, was aus dir wird. Egal, ist bedeutungslos für mich, es interessiert mich nicht mehr, ja? Und mein Auftrag ist, und jetzt wird es steil, mein Auftrag ist, dass ich so lebe, als ob unsere schöne, bequeme, komfortable westliche Konsumwelt für mich gestorben wäre. Ja, als ob sie für mich bedeutungslos wäre, weil ich mit Jesus gestorben bin für diese Welt. Und ich bin mit ihm auferstanden, um was anderes und was Besseres zu leben. Und da steht jetzt noch ein wichtiger Punkt, da steht nämlich nicht auferweckt, sondern mit auferweckt. Das heißt, wir können das nicht selber machen. Wir können das nicht aus uns selber produzieren. Wir brauchen Jesus dazu. Selber können wir das nicht. Jesus schenkt uns das. Ja. Und ich habe schon gesagt, dieses so zu leben, als ob diese westliche Konsumgesellschaft für mich gestorben ist, ist wirklich schwierig. Es ist hart. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt das immer wieder schwer, weil das Leben hier so angenehm ist, ja. Wenn ich in einem Teil der Welt leben würde, wo das Leben nicht einfach ist, wo nicht sichergestellt ist, dass ich jeden Tag ein Essen am Tisch habe, dass meine Tochter in die Schule gehen kann, und so weiter, dass ich ein super bequemes Zuhause habe mit Heizung im Winter und, ja, dann könnte ich es wahrscheinlich möglicherweise besser begreifen, was es heißt, nicht in dieser Welt zu leben. Und dann könnte ich mich da möglicherweise mehr drüber freuen. Aber es ist egal. Es ist halt unsere Situation. Das heißt ja nicht, dass Gott uns da nicht trotzdem rausholen kann. Aber es ist halt wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Ja. Und die Frage ist, wie komme ich dorthin? Und die einfache Antwort ist, und das haben wir schon oft und immer wieder gesagt, indem ich Zeit mit Gott verbringe. Ohne dem, mit dem steht und fällt alles. Ja. Bibel lesen ist ganz was Wichtiges, weil in der Bibel kann ich lernen, wer ist Gott? Was ist ihm wichtig? Was wünscht er sich von mir? Was für ein Typ ist dieser Gott? Wie tickt der? Wie ist der drauf? Ja, was ist ihm wichtig? Was ärgert ihn? Was macht ihn zornig? Worüber freut er sich? Ja, das können wir alles aus der Bibel lernen. Und das ist wichtig, wenn wir mit ihm gehen wollen. Weil wir müssen ja den kennen, mit dem wir die Ewigkeit verbringen wollen. Der hat ja so viel Schönes und Gutes zu bieten. Und das wäre so schade, wenn wir das nicht wissen und uns nicht darauf einlassen. Ja. Und die andere Seite, das zweite Punkt ist für mich wirklich auch ganz, ganz wichtig, dass ich ehrlich mit Gott rede. Und zwar ehrlich mit Gott rede. Ja. Und das ist das, was ich unter Beten verstehe. Ich weiß, es gibt tonnenweise Bücher über Gebet, über die verschiedenen Arten des Gebetes. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Ja. Ich glaube, die Basis für jede weiterführende Form des Gebetes ist wirklich dieser ehrliche Austausch mit meinem Vater im Himmel. Ich habe mal einen spannenden Satz auf Facebook gefunden, der so gescheit ist, ja, und der so auf so kluge Weise diesen Gegensatz, wie sich's Gott wünscht und wie wir es oft machen, rausarbeitet, wo er sagt, wenn ich Blödsinn gemacht habe, wenn ich so richtig vermasselt habe, ja, und wem passiert das nicht? Mir schon, immer wieder. Und die Frage ist, was mache ich dann? Wie geht es mir dann mit Gott? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ich nicht verstanden habe, wer Gott ist, wenn ich ihn nicht wirklich erkannt und begriffen habe, dann ist die Gefahr groß, dass ich dann so sage, okay, ich habe Mist gebaut, ich habe es richtig verbockt. Puh, mein Vater wird mich umbringen. Und dann verstecke ich mich, laufe davon und so weiter und so fort. Ja. Und dann gibt es eine andere Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, wenn ich Gott wenigstens einigermaßen verstanden habe, wenn ich angefangen habe zu begreifen, wer dieser Gott ist, was wir an unserem himmlischen Vater haben, ja, dann kann sich sagen, oh Gott, ich habe furchtbaren Mist gebaut, ich muss sofort meinen Vater anrufen. Spürt sie den Unterschied da drinnen, wie sich das anders anfühlt? Ja. Und dort möchte Gott, dass wir hinkommen. Ja. Denkt an die Geschichte. Jesus hat das so schön verdeutlicht, dieses Herz Gottes in seiner Geschichte vom verlorenen Sohn. Der hat alles verbockt. Und der Vater lauft ihm entgegen und freut sich so, dass er nach Hause kommt. Das ist unser Vater im Himmel, den wir haben. Und natürlich ist das Ziel, dass Jesus uns durch den Heiligen Geist so verändert, dass wir das, was uns und anderen schaden und unsere Beziehung zu Gott kaputt macht, nicht mehr wollen. Das ist das Ziel. Da wollen wir hin. Also ich zumindest wünsche mir das. Und in Teilen ist es ja schon so, dass mich Sachen einfach nicht mehr interessieren. Ich will das nicht mehr. Ich muss da nicht mehr dabei sein. Ja. Es gibt ja einen Spruch, ich muss nicht überall dabei sein. Das ist dann so mein Zugang zu diesen Dingen. Ja. Aber eben nicht überall. Es gibt andere Bereiche, da will ich unbedingt dabei sein, obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist. Ja. Aber so sind wir halt, in diesem Spannungsfeld leben wir, ja. Und es wird immer wieder passiert, aber dann ist es so wichtig, dass ich mit der richtigen Haltung zu Gott komme. Wir sind mit Jesus auferweckt. Wir haben dieses neue Leben schon, das Alte, unsere Schuld, unsere Verfehlungen, alles, was wir mutwillig zerstören und kaputt machen und ruinieren und ich weiß nicht was alles. Ja, das hat Jesus hat dafür bezahlt. Das ist vergeben und vergessen. Ja. Und ich sehe es an mir selber. Ich merke immer wieder, es ist so wechselweise. Ja, ich merke immer wieder, dass ich oft einmal nicht sehr nah an diesem radikalen Lebensstil dran bin. Und ich wünsche mir, dass ich da näher hinkomme. Ja. Und es ist so wichtig, dass wir uns selber zugestehen, wir sind auf einer Reise. Ja. Und es ist auch mir ist noch gar was ein weiterer Punkt wichtig ist, dieser radikale Lebensstil ist nicht dazu da, dass wir gut dastehen. Das ist kein Selbstzweck. Jesus hat sich immer wieder dem verweigert, aufs Podest gestellt zu werden. Ja. Er ist immer wieder gegangen in die Einsamkeit, wenn ihm die Menschen nachgerannt sind, wenn die Massen ihm hinterhergeströmt sind, ist er einfach weg und hat die Leute stehen lassen. Ja. Oder wenn er Menschen geheilt hat, hat er immer wieder gesagt, sag's nicht weiter. Macht er jetzt kein nett auf gut Wienerisch, das würde man sagen, macht er jetzt kein nett so ein paar Hör deswegen. Ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass wir so ein bisschen uns den Jesus wünschen, den sich die Juden seinerzeit auch gewünscht haben und der aber nicht war, ja. Die Juden haben sich gedacht, wenn der Messias kommt, dann schmeißt er die Römer raus. Dann sind wir wieder für ein freies Land, nicht mehr besetzt von einer heidnischen, widerlichen heidnischen Macht. Ja. Und so habe ich ein bisschen so das Gefühl, haben wir auch immer wieder die Tendenz, dass wir uns so einen Jesus wünschen, der aufräumt mit der Unmoral und der Schlechtigkeit unserer Gesellschaft und überhaupt. Ja, kennst du das? Aber Jesus ist nicht so. Die Juden haben sich so ein falsches und verdrehtes Bild von Jesus zurechtgebastelt, dass sie ihn dann, als er wirklich da war, nicht erkannt haben. Und sie waren unfähig zu sehen, dass das, was Jesus wollte und will, völlig anders war als ihr Bild, das sie im Kopf gehabt haben, aber dass es gerade deswegen so viel besser, größer und schöner war, ja. Es ist so viel besser, größer und schöner, wenn ich da im Herzen drinnen innerlich frei bin, als wenn ich frei bin von einer Besatzung Machts. Wenn ich da drinnen frei ist, mich berühren diese Geschichten so von den Christen aus dem Ostblock, für die Unterdrückung. Und ich habe da vom Pater Wurmbrand, ja, der war oft bei der Staatspolizei oder wie auch immer die geheißen hat, da, keine Ahnung. Und die haben ihn verhört und hin und her. Und das war für ihn bedeutungslos, ja, was die mit ihm machen. Und das haben die nicht gepackt. Um diese innere Freiheit geht es, wo ich sage, es macht nichts mit mir. Ja, mein Leben wird schwieriger in einer kommunistischen Diktatur. Ich habe kein einfaches Leben, aber ich habe Jesus. Ja. Ich möchte noch auf unser Motto eingehen. Unser Motto ist: Hilf uns, die Stadt zu verändern. Ja. Und ich weiß, einigen macht dieser Satz ein bisschen Mühe, weil das so großkotzig klingt, ja. Aber ich möchte euch einmal erzählen, was mein Bild davon ist, ja. Also ich wünsche mir natürlich, dass der Heilige Geist mit Kraft kommt und dass dann die erstaunlichsten Dinge passieren und so weiter und so fort, ja. Aber ich weiß, ein Teil von mir weiß, dass das alleine zu wenig ist, ja. Ich habe es auch erlebt, wenn der Heilige Geist mit seiner ganzen Kraft kommt und die Menschen werden innerlich nicht verändert, dann verebbt das. Und dann bleibt nichts davon über, außer enttäuschte, verletzte Menschen und enttäuschte Hoffnungen. Ja. Das, was die Stadt wirklich verändern wird, ja, ist, wenn ich verändert bin. Und wenn ich, weil ich verändert bin, ja, wenn kann ich den Menschen in meinem Umfeld, meiner Nachbarn, meiner Familie, meinen Verwandten, meinen Kollegen, den Leuten, denen ich im Alltag begegne, Jesus vorleben? Ja, darum geht's. Das ist der Punkt. Das ist unser Auftrag. Und ich soll den Menschen so Jesus vorleben, wie Jesus sich das vorstellt. Und nicht so, wie ich mir vorstelle. Ich mir das vorstelle. Und das Bild zu diesem Hilf mir, die Stadt zu verändern, das hat Jesus uns gegeben, wo er sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Sauerteig, den eine Hausfrau und eine große Menge Mehl hineinmischt. Da ist so eine kleine Portion Sauerteig und so ein großer Berg Mehl und das kleine Batzel wird dann so reingemischt und durchgeknetet und reingearbeitet, ja. Und ohne dass irgendetwas Spektakuläres passiert, ohne dass da groß eine Knallblitz, Explosion, Rauch oder irgendwas ist, wird dieser Teig komplett verändert. Und ist der Teig, wenn man ihn rauspackt, kein Brettl, das man mit dem Hammer zerschlagen muss, damit man es essen kann, sondern ein schönes, weiches, saftiges Brot. Ja. Und das ist für mich so ein schönes Bild von Reich Gottes im Alltag, ja. Und das Schöne und Befreiende für mich ist, dass ich, um das zu leben, muss ich kein geistlicher Superheld sein. Ja, das kann jeder. Das kann jeder von uns. Ich muss mich nicht aufs Stockerl am Keplerplatz stellen und dort feurige Predigten halten. Ich muss nicht pausenlos vollmächtige Gebete sprechen, wo die ärgsten Sachen passieren, sondern einfach nur treu und bescheiden Jesus in meinem ganz persönlichen Alltag nachfolgen. Und dann werden die Sachen schon kommen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und dann kommen die anderen Sachen Stück für Stück dazu. Ja. Und treu und bescheiden Jesus nachfolgen heißt eben, ihm nah zu sein. Zeit mit ihm zu verbringen, meine geistlichen Übungen zu machen, von denen wir schon immer wieder gesprochen haben, ja. Dienen. Zeit und Geld verschenken. Das tut uns sehr weh. Geld tut uns richtig weh. Wir haben so viel und wir sitzen so drauf. Es fällt uns so schwer, da was wegzugeben. Boah. Ich merke es an mir selber. Ich habe viel gelernt in Sachen Großzügigkeit, aber ich merke, wie es mich trotzdem immer wieder noch zwickt. Das ist schon arg, dass es den Reichen so schwer fällt, großzügiger zu sein. Ist eigentlich erstaunlich. Aber so ist das halt, ja. Und wenn wir eben das machen und eben so für die Menschen, wenn jeder von uns in seiner Umwelt so ein kleiner Jesus ist, ja. Und das meine ich wirklich so, ja. Das ist jetzt kein blöder Spruch und kein Gag oder was, ja. Das ist unsere Berufung, ja, dass wir den Menschen Jesus vorleben. Wenn ich das mache in meinem Alltag und wenn jeder von uns das macht, so gut es ihm gelingt, ja, dann werden wir die Stadt verändern. Das wird nicht auffallen, das wird nichts Spektakuläres sein. Da wird es nicht Krawums machen und wir werden wahrscheinlich nicht in der Zeitung stehen, aber es wird einen Unterschied machen. Ja. Und dann wird Favoriten oder wo auch immer wir leben, ein Ort werden, wo mehr Liebe, Barmherzigkeit, Wahrheit und Gerechtigkeit erlebbar und spürbar wird für die Menschen. Ja? Im Kleinen, in diversen Begegnungen, im Alltag. Und darum geht's. So können wir wirklich die Stadt verändern und so kann das jeder von uns machen, ohne dass wir jetzt die großen Helden sind. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte vorlesen. Ich komme noch einmal zur Bibelstelle zurück. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, ja, ich hole es noch mal auf den Bildschirm. Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, ja, dann richtet euch nach oben hin aus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. Wendet euch dem zu, was oben ist, und nicht dem, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Es kommt aber die Zeit, in der Christus euer Leben erscheint, und dann wird auch offenbar, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. Die Geschichte, die habe ich in einem Video von Tim Keller kennengelernt und habe da selber mich ein bisschen da reingelesen. Im Jahr 18, es hat einen im England des 19. Jahrhunderts hat es einen Missionar gegeben, der hat Allen Gardiner geheißen. Dem ist Südamerika am Herzen gelegen und je entlegener, umso besser. Der hat mehrere Reisen nach Bolivien und noch weiter runter unternommen, ja. Und das Erstaunliche ist, er hat immer Misserfolg gehabt. Er hat immer wieder aufgeben müssen. Er hat kaum was erreicht, weil er immer wieder angefeindet worden ist. Er hat was begonnen und wie er wiedergekommen ist, waren da plötzlich andere lokale Fürsten, Herrscher, was auch immer da, die ihn nicht haben wollten. Es haben sich kirchliche Autoritäten haben gegen ihn gearbeitet. Er hat nichts erreicht im Endeffekt, ja. Er hat etliche Jahre, 10, 15 Jahre war er da unten unterwegs, immer wieder. Es ist nichts in Laufen gekommen und sein letzter Versuch war dann, wollte er nach Feuerland unten, das ist an der Südspitze von Südamerika, ist eine extrem unwirtliche Gegend, kalt, extrem stürmisch, wirklich eine scheußliche Gegend eigentlich. unfreundlich und wirklich am Ende der Welt, ja, bis heute noch. Und dann ist er da runtergereist und dann hat er sich, waren seine Gruppe von 7 Männern und haben es wieder versucht, haben wieder abbrechen müssen und dann haben sie Schiffbruch erlitten und sind auf einer verlassenen, auf einer unbewohnten Insel gestrandet. Das war 1850 im Herbst, also da in Südamerika unten Frühling 1850. Ja. Und ja, dann sind sie da gesessen auf der Insel. Kein Schiff weit und breit. Es haben sich in der Zwischenzeit Menschen auf die Suche gemacht. Wie man dann gesehen hat, der ist verschwunden. Hat man sich dann auf die Suche gemacht. Aber Tatsache war, er ist auf der Insel. Irgendwann waren die Vorräte aus. Irgendwann haben sie ihr Fischernetz verloren in einem schweren Sturm. Die Stürme haben ihren Unterschlupf zertrümmert. Es war furchtbar, ja. Und einer nach dem anderen ist dort gestorben. Und der Allen Gardiner war der Letzte, der überlebt hat, der war der Letzte, der gestorben ist, und dann hat man im September 1851 ist er gestorben. Ein paar Monate später hat man dann seine Leiche und das Tagebuch gefunden, das er unter seinem Körper gehabt hat, und der letzte Eintrag in seinem Tagebuch ist Psalm 34, Vers 11. Und da steht: Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen. Aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Das hat ein Mann geschrieben, der seine 6 Kompagnons sterben hat gesehen an Hunger und Krankheiten, der selber gewusst hat, es ist vorbei. Sein Leben ist am Ende. Er wird nie wieder nach Hause kommen, er wird seine Familie alles nie wiedersehen. Das ist jetzt das Ende seiner Reise, ja. Und dann hat er dazu folgenden Satz geschrieben: Ich bin überwältigt vom Gefühl der Güte Gottes. Und was mich so bewegt hat, das hat er nicht im Delirium geschrieben oder so irgendwas. Wenn man sich die Tagebuchrechnungen recherchiert, die letzten Wochen, Monate haben diese 7 Männer, die dann immer weniger wurden, damit verbracht, Gott zu loben und zu preisen. ihm zu danken für seine Güte, für seine Gegenwart. Ja. Nach menschlichen Maßstäben war der Typ ein Spinner, ja, der macht sich mit schlechter Ausrüstung am Weg in eine der unwirtlichsten und entlegensten Weltgegenden, ja, und kommt dort ums Leben, hat nichts erreicht, ja, und ist dann dort verhungert. Pff, super. Und obwohl seine Lebensumstände so aussichtslos waren, schreibt er kurz bevor er stirbt, solange er noch schreiben konnte, solche Dinge, diese Sätze in sein Tagebuch hinein. Ja. Also, und dieser Mann hat verstanden, was es heißt, dass diese Welt nicht zählt für uns, dass diese Welt nicht relevant ist für uns. Ja. Und das ist jetzt eine Extremsituation, das ist mir schon klar, ja. Und ich finde, ich mag solche Geschichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit solchen Geschichten. Ich erzähle sowas nicht, weil ich sehe natürlich diese Kluft zwischen dem, was dieser Mann gelebt hat und dem, was ich lebe. Ja? Aber ich sehe gleichzeitig, der Typ war ganz sicher ein ganz normaler Mensch. Das war kein Superheld, das war kein ich weiß nicht was. Ich bin mir so sicher, dass das der war ganz normal. Ja? Aber so eine Geschichte zeigt mir, was möglich ist. Ja? Und wenn ein ganz normaler Mann in einer extremen Situation, wo er alles verloren hat, so damit umgehen kann, aus der Kraft von Jesus heraus, dann gibt mir das unheimlich viel Hoffnung. Dann ermutigt mich das so sehr, weil ich mir denke, boah, wenn das möglich ist, ja, dann habe ich Hoffnung, dann habe ich Zuversicht, dass auch ich mich mit Jesu Hilfe freiwursteln kann, aus dieser Bindung an unsere Welt, an diese Konsumwelt und an diese ganzen Annehmlichkeiten und Äußerlichkeiten, dann weiß ich, wenn Gott das mit Menschen machen kann, ja, dann zeigt mir das, dass Gott nichts unmöglich ist. Und dann zeigt mir das, dass ich kein hoffnungsloser Fall für ihn bin, sondern dass auch für mich Hoffnung besteht. Und dass die Kraft, die es diesen Männern und diesen Ellen Gardiner ermöglicht hat, so mit ihrer hoffnungslosen Situation umzugehen, mit dem sicheren Tod vor Augen, ja, dann weiß ich, dieselbe Kraft steht mir heute auch zur Verfügung und jeden von uns, ja. Der Jesus ist ja dasselbe immer, zu allen Zeiten. Er hat sich ja nicht geändert. Er ist ja nicht schwächer geworden. Ja. Die Tür dorthin ist für mich und für jeden von uns offen. Und wir müssen jetzt nicht alle, ich weiß nicht, den Hungertod sterben auf einer einsamen Insel. Das ist jetzt nicht der Punkt, ja. Aber wir können Schritt für Schritt wirklich frei werden von dieser Bindung, von dieser ungesunden Bindung an diese Welt. Gott sagt in der Bibel, wir sollen das Leben genießen, wir sollen uns an den Annehmlichkeiten erfreuen. Gott freut sich mit uns, wenn wir die angenehmen Dinge des Lebens genießen, ja. Aber wir sollen uns nicht davon abhängig machen. Unser Fokus soll Gottes Reich sein, seine Gegenwart, das, was oben ist und nicht das, was auf der Erde ist. Und ich möchte dann die Möglichkeit bieten, möchte dann schauen, dass wir im Anschluss daran, ich habe jetzt keine speziellen Themen für die Gebetsräume, ja, aber dass wir uns dann im Anschluss daran einfach aufteilen auf mehrere Gruppen und dafür beten, dass Jesus uns hilft, da rauszukommen. Weil ich brauche das ja genauso. Es ist ja, wir sitzen alle im selben Boot. Ja, und wir alle haben unsere Sachen, wo wir festbicken, der eine da, der andere dort, ja. Aber Jesus ist größer. Seine Gnade ist größer, seine Gnade ist immer da und seine Kraft ist auch immer da, damit er uns hilft, damit wir wirklich frei werden, den Menschen Jesus vorzuleben, auf eine ganz einfache, bodenständige, bescheidene Art und Weise, ja, und dass wir auf die Art und Weise wirklich die Stadt verändern. Ja. Und damit möchte ich abschließen.